Am Bistro Matavox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist Melanie Czarnik. Hallo Melanie.
Hallo Joël.
Melanie, wir reden heute über einen Artikel von dir. Da geht es um den kleinen Unterschied, wie du es genannt hast im Titel, nämlich den Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, cis-männlichen und cis-weiblichen Körpern, der in der Medizin einen Unterschied macht und oft ganz fatale Unterschiede macht, weil der cis-männliche Körper in der Medizin lange einfach als Standard galt. Und das hat aber fatale Folgen, zum Beispiel, wenn es um die Symptome für einen Herzinfarkt geht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Cis-Männer so zum Standard wurden?
Also wir könnten jetzt anfangen bei dem Anfang vom Patriarchat. Also das ist natürlich so der Anfang von allem, würde ich sagen. In der Medizin kommen noch andere Gründe dazu. Salopp formuliert ist der weibliche Körper durch den Zyklus, also durch den Menstruationszyklus, ein bisschen komplizierter als der männliche. Also das hat auch, besonders in der medizinischen Forschung, ist das ein Grund dafür, dass früher zumindest die Studien oft nur männliche Probanden hatten, weil sonst hätte man noch diesen Zyklus mit berücksichtigen müssen und das wäre dann natürlich teurer gewesen und komplizierter, also hat man das lieber gelassen. Dann kommt noch dazu, dass solche Probanden ganz oft in so einem bestimmten universitären Bereich gesucht werden, also das ist ein Problem der Forschung aber generell, weil generell in der Forschung sind die meisten Probanden, weiße Cis-Männer sind überrepräsentiert in allen Forschungen und auch junge, weil wie gesagt, meist im universitären Bereich besucht. Aber in der Medizin kam dann auch noch hinzu, dass es in den 60er Jahren den Contergan-Skandal gab, also das Contergan ist ja ein Medikament, was auch schwangeren Frauen verabreicht wurde und es hat zu Fehlbildungen in den Kindern geführt, die dann später zur Welt gekommen sind. Und das führte wiederum dazu, dass Frauen gänzlich ausgeschlossen wurden von Medikamentenstudien jetzt zum Beispiel. Das ging ein paar Jahrzehnte und dieser Rückstand ist noch nicht aufgearbeitet. Aber im Kern würde ich schon sagen, dass das ein Problem der patriarchalen Struktur ist. Also es gibt auch nicht jetzt so den richtigen politischen Willen, das irgendwie so zu berücksichtigen, wie es sein sollte. Also das beim Herzinfarkt zum Beispiel ist es ja nicht nur, dass man viele Dinge einfach noch nicht weiß, weil der Herzinfarkt sich bei Frauen ganz anders niederschlägt. Da wird aber auch nicht irgendwie investiert, diese Diskrepanz aufzuräumen. Und die Symptome bei Frauen sind bei vielen Erkrankungen völlig anders als die von Männern. Bekannt sind aber nur die männlichen Symptome. Jetzt das klassische Beispiel, darum ging es ja bei der Konferenz, oder das war so der Aufhänger, das klassische Beispiel Herzinfarkt. Männer haben oft diese Symptome, die allgemein bekannt sind. Das heißt, so ein sehr Schmerzen in der Brust, so das Gefühl, als würde ein Elefant auf dem Brustkorb sitzen. Schmerzen, die in den linken Arm ausstrahlen. Ich glaube, das ist so das Symptom, wo praktisch jeder weiß, okay, das ist ein Herzinfarkt, jetzt muss ich den Notruf wählen. Frauen haben Symptome, das sind Übelkeit, Kurzatmigkeit, müde Erschöpfung und manchmal auch starke Kieferschmerzen. Das ist vielleicht ein Symptom, was man jetzt so als typischen Anreiz nehmen könnte, dass da den Notruf zu wählen. Aber man muss sagen, diese Symptomgruppe ist einfach viel weniger bekannt als halt das männliche Beispiel.
Es gibt aber auch umgekehrt Beispiele, dass Symptome bei Männern nicht so wahrgenommen werden. Zum Beispiel bei Depressionen. habe ich mich gefragt, ist das jetzt etwas, ein Phänomen, das vor allem die mentale Gesundheit betrifft, weil das bei Männern einfach nicht so wahrgenommen wird oder nicht wahrgenommen werden will von vielen Männern?
Ich glaube, dass es, also es gibt auch körperliche Erkrankungen, beziehungsweise man unterscheidet das immer so in psychische Erkrankungen und körperliche Erkrankungen. Depression ist ja auch in dem Sinne körperlich, weil alles körperlich ist, weil es im Gehirn passiert. Aber die psychische Gesundheit spielt da schon eine besondere Rolle, glaube ich. Depression ist so eine Krankheit, so eine typische Krankheit, die sehr weiblich konnotiert ist. Da ist noch viel Stigma an Werk, sodass zum Beispiel bei Männern eher gesagt wird, okay, das ist jetzt ein Burnout. Das war eine Zeit lang ja so eine Modeerscheinung, Burnout als Erkrankung zu sagen, wobei es gar keine richtige, also es ist nicht eine definierte, abgegrenzte Erkrankung, sondern es hat einfach die Symptome einer Depression. Ein anderer Aspekt ist, dass sich viele gerade psychische Erkrankungen anders darstellen bei Cis-Männern und Cis-Frauen, aus dem Hintergrund heraus, dass Jungen und Mädchen anders sozialisiert werden. Das heißt, Mädchen neigen dazu, Krankheitssymptome zu internalisieren und Jungen zu externalisieren. Jetzt am Beispiel der Depression. Frauen zeigen Symptome wie Niedergeschlagenheit, Rückzug, Antriebslosigkeit. Typische Depressionssymptome bei Männern sind zum Beispiel Wutausbrüche. Wenn man das nicht weiß, würde man, glaube ich, nicht darauf kommen, dass wenn jemand zu Wutausbrüchen neigt, dass dahinter eine Depression stecken kann, weil das Bild von der Depression ist schon sehr stark weiblich geprägt ist. Anderes Beispiel wäre die Borderline-Erkrankung. Es ist eine Erkrankung, die eine Zeit lang auch oft in den Medien war, auch eher weiblich konnotiert. So ein typisches Symptom oder eins der bekanntesten ist, glaube ich, selbstverletzendes Verhalten bei Borderline. Und bei Männern äußert sich das oftmals auch in Selbstverletzung, aber nicht nur, sondern auch in Aggression, die nach außen gerichtet ist. Das heißt, Männer mit Borderline, die landen jetzt nicht in einer psychiatrischen Einrichtung, sondern eher in Gefängnissen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass viele Männer in Gefängnissen eine Borderline-Erkrankung haben, die jetzt gar nicht so aufgeschlagen sind. Anderes Beispiel ist, was da bei der Konferenz auch zur Sprache kam, ist der Autismus. Viele Jungen werden früher und öfter mit Autismus-Spektrum-Störungen diagnostiziert, weil die Symptome bei Mädchen aus dieser Sozialisation heraus ein bisschen anders gelegen sind und weil diese Symptome dann oft an die Weiblichkeit attribuiert werden. Also da wird dann gesagt, ja, die ist halt ein bisschen schüchtern, die möchte halt nicht mit jedem reden sozusagen. Und bei Jungen wird dann eher hellhörig danach geguckt, woran könnte es liegen. Noch ganz kurz, für eine körperliche Erkrankung ein Beispiel ist die Osteoporose, die angesehen wird als Frauenkrankheit von Frauen nach der Menopause. Allerdings ist es eine Erkrankung, die bei Männern sehr stark unterdiagnostiziert ist, auch deshalb. Das heißt, Männer landen oft mit einer Hüftfraktur dann im Krankenhaus, die ihren Ursprung in der Osteoporose hat, die nicht diagnostiziert wurde.
Es gibt aber auch Faktoren, bei denen sich Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen, wo es aber jetzt nicht unbedingt biologische Grundlagen gibt. Zum Beispiel treten Depressionen oder Angststörungen bei Frauen häufiger auf. Woran liegt das denn?
Genau, also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das, wie sich Symptome äußern, an der Sozialisation liegt. Studien haben aber auch gezeigt, dass die Häufigkeit von Erkrankungen, jetzt als Beispiel Depressionen, dass Frauen häufiger Depressionen entwickeln, liegt nicht etwa daran, dass es Frauen sind, also nicht an Hormonen und nicht an den Genen, sondern an sozioökonomischen Faktoren. Das heißt, man muss wirklich schauen, was sind die sozialen Faktoren? Also man hat ja jetzt letztes Jahr auch in vielen Studien gesehen, dass Frauen, besonders Frauen, die alleinerziehend sind, stärker armutsgefährdet sind zum Beispiel. Und das sind natürlich soziale Faktoren, die sich auch auf die mentale Gesundheit und auch auf die körperliche Gesundheit auswirken. Denn es ist auch erwiesen, dass armutsgefährdete Menschen oder Menschen in prekären Verhältnissen ein ganz anderes Verhalten zeigen oder zeigen müssen auch in Bezug auf Gesundheitsentscheidungen, wie zum Beispiel die Ernährung oder Bewegung. Bei der Konferenz kam auch zur Sprache, dass sich Frauen weniger bewegen. Jetzt haben Frauen, ganz generell gesprochen, ja auch den Mehranteil oder leisten den Mehranteil an Care-Arbeit und Mental Load. Das heißt, sie haben gar nicht so viel Zeit für Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Sport wie Männer. Und das wiederum wirkt sich natürlich auf die Gesundheit aus, ganz zu schweigen davon, dass Stress ja ein sehr, sehr großer und wahrscheinlich immer noch unterschätzter Treiber von einer ganzen Kette von Erkrankungen ist, sowohl mentaler als auch körperlicher. Das heißt, diese sozioökonomischen Faktoren müssten viel mehr mit einbezogen werden, damit man nicht so in diese Falle tappt, zu sagen, das jetzt ist eine Frauenkrankheit und das ist eine Männerkrankheit und das ist halt einfach so, weil Frauen haben Östrogen und Progesteron und Männer haben Testosteron oder weil Frauen XX-Chromosomen haben und Männer XY, also abgesehen davon, dass das ja nicht das ganze Spektrum der Menschheit abbildet, kann man nicht einfach Krankheiten in diese Schublade stecken, sondern muss noch viel mehr Faktoren mit einbeziehen.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Spektrum ist natürlich ein bisschen größer. Es gibt nicht nur Cis-Männer und Cis-Frauen, sondern ja auch Trans-Personen, Inter-Personen und so weiter. Und da denke ich mir, ich glaube, du deutest das in deinem Artikel auch kurz an, dass da einfach oft die Datengrundlage fehlt, wie die Unterschiede, wie der Körper dann reagiert auf Sachen oder wie sich verschiedene Symptome vielleicht zeigen. Da fehlt wahrscheinlich einfach die Datengrundlage.
Absolut. Also das ist ja ein Problem, was wir in Luxemburg relativ häufig haben, dass einfach Datengrundlagen fehlen, besonders jetzt auf Zahlen, die spezifisch für Luxemburg sind. In diesem Bereich non-binäre Menschen, die sind ja, also treten da fast gar nicht auf. Ich kenne Studien, die trans- und non-binäre Menschen betreffen, aus dem Bereich der mentalen Gesundheit, aber die zielen eher immer darauf ab, zu untersuchen, ob trans- und non-binäre Menschen gefährdeter sind, zum Beispiel suizidales Verhalten zu zeigen oder gefährdeter sind, Depressionen zu entwickeln. Die Antwort lautet ja. Und das kann aber auch nicht auf irgendwelche Hormone oder Chromosome reduziert werden, sondern das liegt halt auch eben an den sozialen Faktoren, wie zum Beispiel Minderheitenstress, der sich auch stark negativ auf die Gesundheit auswirkt. Fakt ist, das ist sehr wenig, zu wenig untersucht und diese Studie, die ich im Artikel erwähne, Gender Matters in Health, die bemängelt das ja auch und hat als Empfehlung klar drin, dass es einfach untersucht werden muss, wie es mit trans- und non-binären Personen steht, gerade jetzt in diesem Gesundheitsbereich.
Wie können diese Ungleichheiten, über die wir jetzt geredet haben, denn künftig beseitigt werden? Was muss quasi in der Medizin und in der Gesundheitspolitik anders gemacht werden in Zukunft?
Also erstmal muss natürlich der politische Wille da sein, etwas zu verändern. Und dann ist es wie bei so vielen Sachen, wo es um soziale Ungleichheit geht, muss möglichst früh angesetzt werden. Das heißt, gerade in der Aus- und Weiterbildung muss diese Aufmerksamkeit geschaffen werden dafür, dass Gendermedizin nicht nur so eine kleine Randerscheinung oder Spezialdisziplin ist, die jetzt mal so nice to have ist, sondern das müsste sich durch alle Bereiche durchziehen. Und gerade auch diese Aufklärung auf die verschiedenen Symptomlage zum Beispiel, aber auch auf soziale Faktoren, die sich auf die Gesundheit auswirken. Ein Faktor, das wurde bei der Konferenz auch erwähnt, ist ja auch, dass Frauen sehr oft oder öfter als Männer eine Gewalterfahrung haben, also so was strukturelle Gewalt angeht und auch sexualisierte Gewalt. Und das hat unglaubliche Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich. Und die Zahlen, die es da immer gibt, das sind ja immer nur so die Spitze des Eisbergs, weil die Dunkelziffer da einfach ganz groß ist. Und da muss einfach ein Bewusstsein für geschaffen werden. Also ein breites Bewusstsein, wie wichtig es ist, solche Faktoren auch und gerade im Gesundheitsbereich einzubeziehen. Weil am Ende hätte ja jeder was davon, wenn man die Prävention verbessern kann, dann kann man auch viele Kosten einsparen, wenn man jetzt von dieser wirtschaftlichen Seite argumentieren will. Aber ja, dieses Bewusstsein muss geschaffen werden und das hat dann leider auch damit zu tun, dass diese patriarchalen Strukturen abgebaut werden müssen. Das ist ein relativ dickes Brett, aber ja, gehen wir es an.
Ja, wir beschäftigen uns bei der Vox ja oft mit dicken Brettern und zu schwachen Bohrmaschinen, um diese Metapher jetzt mal ein bisschen überzustrapazieren. Danke, Melanie, für deine Erklärung. Dein Artikel, wo es noch viel mehr Beispiele gibt, den findet man auf vox.lu und natürlich auch in der gedruckten Version. Die gibt es am Kiosk oder im Abo. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann holt euch ein Vox-Abo. Das ist die beste Möglichkeit, uns zu unterstützen. Die zweitbeste, vielleicht die allerbeste, ist, uns einfach so Geld zu spenden. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ein Abo nehmt. Dann bleibt mir noch, dir, Melanie, und unseren Zuhörenden ein schönes Wochenende zu wünschen.
Schönes Wochenende. Ciao.
Ciao.
Das wäre es für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Die Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.